Game On.
Der DAZN Darts Podcast.
Mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
Hallo, liebe Kinder, es ist mal wieder soweit. Holt die Lebkuchen raus, lasst die Fünfe mal gerade sein, legt die Darts ganz kurz zur Seite. Es ist Game On Zeit. Und wer hätte das gedacht, dass wir jemals 82 Folgen schaffen würden, mein lieber Shorty? Es ist tatsächlich Hammer. Folge Nummer 82 von Game On, dem DAZN Darts Podcast, unterstützt von unseren lieben Kollegen von Sportbuzzer. Ja. Es ist Dienstag, der 2. November. Wir haben noch gut 40 Tage bis zur Weltmeisterschaft. Auch da läuft irgendwie so ein Countdown. Und ich muss dem Shorty erstmal ein kleines Dankeschön sagen, obwohl ich irgendwie auch etwas enttäuscht bin. Aber jetzt mal ganz langsam. Ich grüße dich, mein Lieber.
Also erstmal hallo. Ja, auch bei mir steht das Herz auf Nächstenliebe und Freude. Weil du schon anfängst mit irgendwelchen Dingen runter zu counten, dass es irgendwie wieder anfängt mit lasst uns froh und munter sein. Schenkt mir auch bitte ein Bier ein. Es ist Ellipelli-Zeit. Ja, ihr habt echt gedacht, ich singe ein Kinderlied, oder? Ihr habt echt gedacht, ich singe Kinderlied. Komm schon. Hallo.
Du, apropos trinkt ein Bierelein. Ich habe mir jetzt echt ein Bier aufgemacht. Ich muss aber ganz kurz erklären, dass Shorty auf mich jetzt eine gute Stunde gewartet hat. Der eigentliche Plan ist ja immer so, die Übertragung jetzt an diesem Wochenende World Series of Darts Finals ist gerade zu Ende. Mhm. Ich gehe schnell noch und vertone die Zusammenfassung, die man auf DAZN dann sich reinziehen kann. Mhm. Und dann machen wir in aller Ruhe den Podcast. Dann ist irgendwie auch so eine Stille bei DAZN. Es ist ruhig. Dann sind wir heute in der Kommentatorenkabine Nummer 15 gewesen und dann blicken wir noch mal irgendwie zurück. Und als ich das tun wollte und ich mein Mikrofon rausholte, stellte ich fest, gar keine SIM-Karte drin. Mm. Das Problem ist, ich habe zwei Mikrofone. Also Shorty und ich, wir sprechen sozusagen unsere Tonspur ein, schicken die Tonspur dann an den lieben Roland, der die zusammenmischt. Und ich hatte aus einem dieser beiden Mikrofone, dem Robinho, meinem Sohnemann, die SIM-Karte für seine neue GoPro-Kamera gegeben. Ich möchte eher sagen geliehen. Vielleicht habe ich sie ihm auch einfach geschenkt. Er hat sie auf jeden Fall. Und stellt dann fest, ich habe das falsche Mikrofon mitgenommen. Nämlich das halt ohne SIM-Karte. Und von daher musste ich erst nach Hause fahren. Jetzt sitze ich hier also bei mir auf dem Platz. Es ist eine Stunde später. Es ist, was haben wir, 23.55 Uhr. Aber das Schöne ist, ich habe mir ein Bierchen aufgemacht.
Ja, es wird auch Zeit.
Schaut, ich habe mir ein Bierchen aufgemacht, aber ich bin deshalb enttäuscht, weil du ja gar nicht verkleidet bist. Es ist doch Halloween.
Ja,
ich musste ja arbeiten, aber du, oder ist das deine Verkleidung, die du da gerade
ganz
hast?
Ehrlich,
bist du ein Gespenst?
Ich habe so indirektes Licht hier an. Ja, ich sehe so abgekämpft aus. Also wenn ich nicht erschreckend aussehe, dann weiß ich nicht ganz genau, was wovon du redest, weil ich hatte einen großartigen Tag. Einen wirklich, ist mir egal, Dragutin, einen kolossalen Tag. Es war einfach herrlich. Wir haben ja immer noch unseren Ischer Freimarkt hier gehabt, haben einen blitzsauberen Tag mit wunderschöner Sonne, nicht zu kalt, das waren so um die 14 Grad. Und dann waren wir mal wieder mit Liam und Levi auf Derby und haben uns den Bremer Ischer Freimarkt mal gegönnt. Mit Einlasskontrolle, Corbett-Test und all diesen ganzen Sachen, die man dann noch so braucht, ist diese Großveranstaltung für mich eigentlich ein gelungenes Ding gewesen. Und mein Lütter Levi, der hat dermaßen abgekichert und gelacht auf die ganzen Bilder und Lichter und verschiedene Gerüche und Lautstärken und weiß ich nicht was alles. Da ging mir einfach irgendwie nur das Herz auf und das war unfassbar anstrengend. Also aus dem Stand mal wieder 4 Stunden mit hierhin laufen, da auffassen, da ist eine Gefahrenquelle. Es ist ätzend, erwachsen zu sein, weißt du, wenn du als Kind da rumflitzt, du siehst keine Gefahr, du siehst einfach nur brutale Entertainment und als Erwachsener bist du fix und foxy nach so einem Trip, weil Herr im Himmel, der kann sich hier stoßen, dagegen rennen, da unterbuddern, da in das Karussell rein, jetzt hier nicht kotzen, da bitte kein Salto, oh, leck mich an den Pleuel, ey, das war dermaßen anstrengend. Und dann bin wenn ich keinen Bock mehr habe. Weißt du, ich habe hier genug, so, du mich mal auf den Arm lehnen, du mich mal auf den Arm lehnen, du mich mal. Alter, die Arme trägst du dann aber auch irgendwann auf Hüfthöhe, ne? Da ist dann auch irgendwann die Luft raus, ne? Aber du bist wunderschön erledigt. Das war herrlich heute, war toll.
Coole Vorbereitung. Das ist genau das richtige Krafttraining für deine Schulter, was du brauchst.
Oder? Meine Schulter sagt nein, sagt, mach das nicht nochmal.
Wieder Fortschritte machst.
Ja. Die hat ganz klar vorher schon gesagt, nein, nein, das tust du nicht. Und da bin ich auch sehr, sehr zurückhaltend gewesen, weil es gerade nicht so der beste Stand da. Da ist so ein hartnäckigen Muskelschmerz, der einfach nicht verschwindet. Und der ist mittlerweile im Ruhezustand, im Bewegungszustand etc. Der macht da gerade ein bisschen wilde Sau. Das geht mir ganz schön auf den ja, buchstäblichen...
Auf den Sack.
Ja, da geht's mir drauf, weil das ist so ein Rückschritt, der mir auch mit der Birne ganz schön zu schaffen macht, weil ich komme einfach nicht weiter. Also ich habe so ein Stillstandsgefühl und das ist anstrengend. Aber das soll diesen Podcast nicht trüben, weil wie gesagt, man hat so ein bisschen Stillstandsgefühl und sucht sich wieder Lichtpunkte und das waren dann meine Enkel heute wieder. Ne, es war einfach ein Genuss, war wunderbar und schon scheint wieder die Sonne und du guckst halt nach neuen Wegen. Wie kriegst du das nun geregelt, ne? Und gibst nicht einfach auf. Das ist ganz cool.
Du, ich rufe jetzt erstmal ganz kurz rein. Johnny Clayton gewinnt die World Series of Darts Finals. Yeah. Es ist sein vierter TV-Titel in diesem Jahr. Der hat jetzt tatsächlich ein Preisgeld von über 500.000 Pfund alleine in diesem Jahr eingespielt. Es läuft wie Hulle bei ihm. Es ist wahrscheinlich der beste Spieler wirklich in diesem Jahr, das muss man jetzt allmählich mal festhalten, nachdem er jetzt das Masters, die Premier League, den World Grand Prix und sofort auch jetzt anschließend noch dieses Turnier von Amsterdam gewonnen hat. Aber pass auf, wir kommen dazu natürlich noch später, haben wir ja noch genug Zeit drüber zu sprechen. Ich komme jetzt gerade eben nach Hause und mir hatten schon meine Jungs geschrieben, Papa, der Tisch ist voller Weingummi. wir waren los Halloween-mäßig. Ich habe ja mit Halloween gar nichts am Hut.
Oh, okay.
Halloween gibt's für mich irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich habe da überhaupt keinen Bezug zu. Das ist doch irgend so ein Industrieprodukt, oder?
Ja, sowieso.
Sehe ich das
sowieso
falsch?
Wie so viele andere auch. Und da gibt man sich einfach hin und schwimmt entweder mit oder lässt es sein. Also ich habe hier in Bremen Hemeling jetzt auch nicht so den Hype gemerkt und auch nicht so die Umzüge oder Klingelei gemerkt und hab's auch nur in der Social Media verfolgt, wo es denn wirklich arg betrieben wird. Das ist wohl eher die Hauptstadt und vielleicht auch München oben die Ecke mag sein. Aber ich habe hier in Bremen-Himmeling jetzt nicht viel von Halloween gemerkt. Irgendwelche Verkleidungen, verkleidete Häuser oder. Also da war nicht viel los, muss ich sagen. Bisschen Tristesse eher in der Richtung.
Ja. Die Kinder sind halt trotzdem los, also auch wenn sie gar nicht kostümiert waren. Ich habe mich auch nur darum gekümmert und haben trotzdem irgendwie... Saures oder Süßes oder
ja,
Süßes oder
das Saures. Dir dann oder morgen würde ich deine Freundin darüber unterrichten, dass diverse Make-up-Gegenstände voll lustig gegangen sind, weil Narben gezeichnet werden und bunten gemalt werden mussten. Und das geht nun mal am besten mit einem Lippenstoff, der irgendwie Dark Shadow oder Queen of the Night heißt oder so.
Ja. Du, ich war im Kino. Ich war nach langer Zeit noch mal im Kino.
Wie fühlt sich das an?
Ich habe mir den neuen James Bond Film angeguckt.
Ah, ja.
Wenn du merkst, dass du älter wirst, dann stellst du es spätestens dann fest, wenn du in die 14 Uhr Vorstellung gehst. Da war ich nämlich drin. Schotti, ich war in der 14 Uhr Vorstellung. Ich glaube zum ersten Mal in meinem ganzen Leben.
Ich musste echt,
weißt du,
das
was?
War beim Schulfach irgendwie.
Und weißt du was? Das war cool. Das war gut, dass ich so früh da war. Es war irgendwie nicht so viel los. Ich habe mich entscheiden können zwischen süßem oder salzigem Popcorn. Die Tüte war leer, bevor der Film begann. Es war eigentlich so wie immer.
Das ist so wie immer, genau. Ja. Aber du bist nicht weggepennt. Weil die Stühle haben ja maximale Bequemheit. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das stimmt.
Aber
und ich war ganz ehrlich begeistert. Mir hat der James-Bond-Film echt Spaß gemacht. Ich meine, ich weiß gar nicht, ist James Bond auch was vielleicht wirklich für unsere Generation, die wir jetzt halt auch ein paar James-Bond-Filme in unserem Leben gesehen haben?
Ja, das muss wohl so sein.
Ich glaube, ja. Ja, ne? Du guckst den und hast irgendwie Spaß dran, weil auch diese typischen James-Bond-Momente, du erwartest sie und du hoffst auf sie und sie kommen natürlich auch. Ja. Das ist alles das gut. Das ist wie so ein abgesprochener Deal zwischen den Filmemachern und dem Zuschauer so ungefähr.
Ja, ganz genau. Du erwartest so, wie Stan Lee irgendwo in dem Film auftaucht, in irgendeiner ganz kleinen Nebenrolle in seinen Marvel-Filmen da irgendwie, erwartest du diesen Running-Gag gerührt und nicht geschüttelt in irgendeiner Art und Weise.
Ja, genau. Zum Beispiel.
Irgendeiner Szene irgendwann wird's kommen. Genau. Und in welcher Verkleidung kommt dieser Gag diesmal rüber? Ja, und dann ist mir doch scheißegal. Oder sehen Sie das aus, als würde es mich interessieren? Peng, das war neu. Was ist denn jetzt los, ey? Prince Charming kackt drauf, ob der gerührt oder geschüttelt in sein Glas kommt. Das glaube ich ja gar nicht.
Ja, auch,
er hat ihm schon einen neuen Stempel aufgesetzt. Ne?
Oder auch der Klassiker, er fährt halt irgendwie mit einem schicken alten Sportwagen los und dann kommt er logischerweise irgendwie in Bedrängnis und dann klappen sich irgendwann vorne die Lampen runter, sieht, es kommt irgendwie so ein Maschinengewehr raus und halt, ne, drückt 3-4 Knöpfe und es ist alles gut, der rettet die Welt und sich und es hat Spaß gemacht, mir hat es echt Spaß gemacht. Also, und der Film ist halt 2 Stunden 38 lang.
Oh wow.
Ja, ich hatte trotzdem, ich finde, er hatte keine Länge. Ich finde echt, er hatte keine Länge. Vielleicht aber auch, weil ich so lange nicht im Kino war und dass ich das einfach auch so genossen habe, könnte ja auch sein.
Naja, aber ein Bond ist ein Bond, ne? Da gibt's nicht viel zu diskutieren. Ja. Du bist ja wieder pro oder contra oder du nimmst das auseinander, ob das alles wirklich machbar ist. Aber wer hinterfragt Superman, verdammt, ne? Also
so nerdig
bin ich denn. Ich bin einfach fasziniert davon, was die alles umlegen können auf diesem Planeten und er geht da raus und schüttelt sich seinen Anzug sauber und geht
mit dem Schuss,
tust sie erstmal an der Bar und sagt, komm, wir nehmen einen. Die Welt habe ich gerade zum x-ten Mal gerettet. Ne? Also es ist klasse einfach. Und das erwartet man und also bis jetzt bin ich auch nicht enttäuscht von diesen neuen Weg, den sie da eingeschlagen haben. Mal gucken, was jetzt kommt, wo er ja jetzt aufgehört hat.
Der jetzige,
wer jetzt kommt, was sie da jetzt für eine Geschichte basteln. Naja, wird
spannend aber
sein.
Ich glaube, sie haben es so vorbereitet, dass es, glaube ich, problemlos weitergehen kann. Also ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-James-Bond-Fan. Nee. Ich gucke mir halt die Filme an, sie kommen und dann habe ich Spaß dran. Es ist halt eine nette Unterhaltung einfach. Und hat irgendwie Spaß gemacht. Du, und dann bin ich jetzt ausgestattet worden. Ich habe eine Fahrradrolle bekommen. Das heißt, ich konnte jetzt mein Rennrad, ne, auf dem ich ja logischerweise besonders gut sitze, viel, viel besser als auf dem Spinningbike. Ich konnte jetzt das Rennrad auf diese Rolle legen oder bauen und kann jetzt den ganzen Winter über mit meiner Rolle trainieren.
Ja, das ist hart.
Und das Geile ist, Shorty, ich habe jetzt so eine App bekommen mit so einem Trainingsprogramm. Das ist, ich glaube, ich kann das einfach mal sagen, es ist von Wahoo, dieser Fahrradcomputer. Das ist ein Trainingsprogramm, das dir jetzt tatsächlich die ganzen Wochen vorgibt, wie du zu trainieren hast. Also du gibst irgendwie ein, mit welcher Intensität du trainieren möchtest, wie fit du bist, wie viele Stunden sollen es sein, zwischen 5 und 9, geht das mehr in Richtung Event, bereitest du dich auf ein Event vor oder ist es ein allgemeines Fitnesstraining? Das gibst du alles an und dann machst du sozusagen auf Play und dann gibt er dir jetzt den Kalender vor, wie du zu trainieren hast. Und das werde ich jetzt genau ausprobieren und werde mal gucken, ob ich das durchhalte. Und
aber nur, was du da stundenweise abzureißen hast oder auch, wie du dein Leben so einzustellen hast, mit der Verbrauch der Kalorien, weil es wird ja doch sicherlich eine
Heftigkeit. Nee, das ist nicht mit dabei. Es geht wirklich um das Training. Ja.
Ah ja, okay.
Ja. Naja, aber da werde ich jetzt
also weiter durch, indem du dich da all-time preparest. Jetzt kriegst du also eine Rolle, heißt, das ist aber nicht mehr so, dass du da noch hin und her balancierst, oder kannst du da auch so ein bisschen links, rechts austasteln, sondern das ist fest verbaut, du gibst einfach Vollgas und dann ist das okay. Ja. Also nicht mehr so Slapstick wie damals, dass du so, wenn das Ding bremst, dann hast du nicht durch den Wohnzimmer auf einmal mit der Kiste.
Ach Quatsch,
okay,
das ist total cool. Und ich habe dazu auch noch einen Ventilator bekommen. Dieser Ventilator ist mit meinem Pulsmesser verbunden und so eingestellt, dass wenn mein Puls höher wird, wenn die Belastung also zunimmt, der Ventilator auch schneller Wind bläst, damit die Kühlung besser ist. Also
der Austausch wird dann, klar, du machst dadurch mehr Power, auch mehr Geschwindigkeit, mehr Gegenwind. Das ist der Austausch.
So ungefähr, Gegenwind oder du schwitzt einfach auch mehr, Belastung wird größer, ne? Geht dann darum, dass die Körpertemperatur nicht so hoch
wird. Am besten machst du es dann noch tatsächlich in deinem Trainingsanzug oder in deinem Rennanzug dann, oder? Ist das zu viel des Guten? Ich weiß nicht, wir sagen ja immer, zieh die Schuhe an, mit denen du auch dartest, damit du auch bei der Höhe bleibst. Ja, also wenn du trainierst, dann zieh eben deine Dartschuhe an zum Trainieren. Mach's nicht barfuß, mach's nicht in Hausschuhen oder in Adiletten, sondern nimm die Dartschuhe, die du auch fürs Turnier benutzen würdest. Und wenn du jetzt
ja oft
mit deinem Anzug hast, ja einen ganz anderen Stoff, ein ganz anderes, Feuchtigkeitsverdrängung, wenn du Gegenwind hast, als wenn du gar keinen Gegenwind hast.
Was meinst du denn mit Rennanzug?
Ja, ich weiß nicht, bist du nicht in so einem ganzen Kondom da?
Ich habe halt eine Rennradhose an, ist ja eine kurze Shorts und ziehe halt ein T-Shirt dann drüber. Ne?
Ah, ach so, ja. Ich dachte halt, ja, diese Fahrradrennen, die man im Fernsehen sieht, da sind die halt alle komplett eben in einem so einem hautengen Ding, was sie sich ja nach dem Rennen immer da abziehen, da wo die ja kaum, wo sie erstmal so die Schildkröte machen, um da rauszukommen,
nein,
weil das so eng ist. So. Und da habe ich gedacht,
ja, das Ding habe ich auch an, wenn ich da auf der Straße fahre, aber ja, das mache ich jetzt irgendwie nicht, wenn ich hier.
Also ja, siehst du, das meine ich, ne? Ob das irgendwie so vergleichbar wäre, wenn wir sagen, bitte bleib mir bei deinen Daten schon, wenn du trainierst, aber du dann quasi den Ventilator bekommst, aber nicht gesagt bekommst, zieh auch dein Renntrikot an, damit das sich von mir aus einschwitzt oder was weiß ich. Der Austausch da irgendwie gelebt werden
einfach,
kann. Oder was.
Einfach Radhose, weil sie ja gepolstert ist, also wird der Arsch weh.
Ja, klar.
Und die Schuhe hast du ja sowieso an, weil du diese Klickpedalen hast, und um dich in die Pedale einzuklicken.
Ja, stimmt, ja.
Aber das nur am Rande, es ist auf jeden Fall cool und ich werde jetzt Gas geben. Ab nächste Woche beginnt mein Trainingsplan und ich will ja dann Ende Juni tatsächlich Tour Transalp fahren. Habe jetzt auch mit dem Veranstalter nochmal gesprochen, die laden mich tatsächlich ein und dann mal sehen, ob ich das alles so schaffen werde. Aber
ja, bin gespannt.
Ist ja jetzt das ein anderes Projekt, weil ich ja viel mehr Zeit habe und das irgendwie entspannter ist. Aber auf der anderen Seite muss ich ja doch dranbleiben jetzt. Also der Zeitraum ist länger, das heißt auch wirklich jetzt kontinuierlich mich aufs Rad setzen und ein bisschen Gas geben.
Na dann.
World Series of Darts Finals.
Mhm.
Es war eine dreitägige Veranstaltung von Freitag bis Sonntagnacht. Heute der einzige Tag mit zwei Sessions. Am Nachmittag die Viertelfinals, am Abend die beiden Halbfinals und das Finale. Van Gerven hat nicht gewonnen.
Mhm.
Er hätte gerne in seiner Heimat, weil die Stimmung auch echt geil war. Hast du ein bisschen gucken können?
Ja, ich habe mir das Halbfinale mit ihm und Johnny Clayton angucken können und es war zu sehen, fand ich irgendwie beeindruckend, wer das dann akzeptiert hat. Gesagt, das ist heute kein Kraut gewachsen gegen den Kerl, ich krieg das nicht hin. Obwohl ich hier den Heimvorteil habe, obwohl ich hier selber sehr gut performe, ist der heute noch wieder mal so Alleinstellungsmerkmal. Der ist schon wieder anders irgendwie drauf. Das war beeindruckend, wie Van Gerven das dann auch nicht versucht hat, durch Tempo zu forcieren oder durch Aggressivität oder ja, was weiß ich, irgendwelche Theatralik-Momente oder so. Er hat es akzeptiert und Feierabend. Und dann einfach zu Ende gespielt. Wieder mal ein großer Moment gezeigt, wie man eben verliert mit Anstand. Ne?
Lass uns vielleicht mal vorne beginnen, bevor wir dann später auch natürlich auf dieses Halbfinale zu sprechen kommen, weil ich das auch bemerkenswert fand, wie Clayton das Ding am Ende gespielt hat.
Ja.
Es war am Ende ja echt ein Van Gerven-Style, ne? Schnell 4-1 vorne und dann kriegst du ihn einfach nicht mehr, weil er so bärenstark in seinen Anwurflegs ist.
Genau.
Also es ging Freitag los, zweites Match, das Match von Gabriel Clemens, der gegen Christoph Ratajski wieder verliert, zum 8. Mal in Folge. Er kann ihn irgendwie nicht schlagen. Und es ist so eine Partie, klar, die er spielerisch natürlich gewinnen kann, aber er tut's nicht. Verliert jetzt zum 4. Mal nacheinander in der Auftaktrunde, erste Runde bei einem TV-Turnier.
Mhm.
Fängt das jetzt an weh zu tun?
Wird ja,
das jetzt
also
ein Kopfproblem oder ist das jetzt zu viel, was ich da sage?
Nee, ich glaube, das Problem mit der Christoph ist gar nicht von der Hand zu weisen. Bei 8 Niederlagen in Serie ist einfach da eine Diskussion eröffnet. Wo ist dein Problem mit dem Kerl? Welche Phase in dem Spiel übersiehst du vielleicht? Wann kannst du ihm wirklich wehtun? Welche Phase in dem Spiel nutzt du nicht aus? Welche Phase in dem Spiel machst du dich selber verrückt von deinen Leistungen, die du erwartest? So, und das sind so drei große Eckpunkte, weil eine 0-8 Serie, die ist dann auch für dich bemerkenswert. Das ist auch nicht schon wieder den, weil du den Punkt einfach nicht richtig erwischt. Also da ist wieder dann die große Arbeit im Kopf dran mit seinem Team. Was genau mache ich da für Fehler? Also müssen da sicherlich Analysen her von den Spielen, Spielständen, wo in welcher Sekunde was passiert ist, und er muss sich dann hinterfragen, was habe ich da gedacht, was habe ich da gemacht, wieso habe ich dem Bauchgefühl gefolgt, wieso habe ich den, was weiß ich, auf die Triple 19 geworfen, wär er drin gewesen, wäre es okay gewesen, so habe ich keinen Finish gehabt und er kriegt 6 Darts. Mache ich diesen Fehler zu häufig? Ist das so eine Intuitionssache? Muss ich da bewusst eine Bremse reinsetzen? All diese kleinen Dinge, das ist Sisyphus-Arbeit. Jetzt ist sowieso gerade überhaupt nicht die Zeit für irgendeine Pause, für große Aufarbeitung. Jetzt ist es einfach nur, wehr dich mit allem, was du hast und lass nicht zu viel an dich ran. Und deswegen will ich diese Diskussion gar nicht so groß machen, dass Clemens jetzt irgendwie das 4. Mal in der ersten Runde da einen auf den Deckel gekriegt hat. Das passiert. So eine Negativserie passiert, die geht genauso wieder weg, wie wir immer wieder sagen, dass er einen längeren Plan hat, dass er nicht sagt, ich bin am Ende Weltmeister am Ende des Jahres, sondern er sagt, ich arbeite auf Langfristigkeit, 5 bis 7 Jahre, lass mich mal erstmal in Ruhe ausprobieren und solange ich mich immer wieder qualifiziere, ist doch erstmal alles gut und dann kommt halt der nächste Schritt, so eine Entwicklung heißt ja nun mal Entwicklung, das heißt nicht, das ist ein Ergebnis, sondern es ist eine Entwicklung zu einem vielleicht passablen Ergebnis und die wird von Turnier zu Turnier veränderbar sein und von ihm gesteuert werden und da werden wir einfach erstmal weiterhin einfach nur zugucken müssen.
Man muss vielleicht nochmal vorneweg sagen, die World Series of Darts Finals haben sportlich ja einen ziemlich geringen Stellenwert. Es ist ja ein Turnier, das nicht für die Weltrangliste zählt. Es ist ein Einladungsevent, bei dem ordentlich Kohle ausgeschüttet wird, 300.000 Pfund insgesamt. Und trotzdem natürlich eine Chance. Wir haben das beispielsweise bei Kim Heibrechts gesehen, jetzt an diesem Wochenende. Eine Chance, bei dem du dir einfach auch Selbstvertrauen holen kannst und eigentlich die Chance hast, so ein bisschen auch vor TV-Kameras vielleicht zu üben. Ich finde das bei Gabriel deshalb ja bemerkenswert, weil er auf der Pro-Tour jetzt vorher gut gespielt hat. Also er hat diese European, glaube ich, die taten ihm echt ein bisschen weh, dass er da wieder früh raus ist, aber spielt dann eine tolle Pro-Tour mit seinem Finale und kann dann leider nicht nachlegen, so um dieses gute Gefühl vielleicht auch zu festigen. Ne? Und jetzt klar, jetzt ist noch der Grand Slam of Darts und noch die Players Championship Finals und dann geht's natürlich Richtung Weltmeisterschaft. Also Gaga früh raus, er war der einzige deutsche Starter. Es war irgendwie erstaunlich, an den ersten beiden Tagen gab es nicht einen Decider, es waren alles irgendwie glatte Partien. Natürlich herausragend Mervyn King, den James Wade mit 6-0 schlägt, der dann sogar noch Madas Rasma mit 6-0 schlägt und gegen Wade spielt er 115,62, ein Rekord-Average für dieses Turnier. Mervyn King. Und dann aber im Viertelfinale geht so ziemlich gar nichts heute gegen Van Gerven. Da geht er am Ende chancenlos raus.
Ja, das ist richtig. Also toll war wieder mal das, was er abgeliefert hat, aber man sieht auch, wie lange so eine Strecke, so ein Turnier ist. Für einen Kerl in seinem Alter und für einen Kerl mit seinem Trainingsfleiß und Körperbau, der ist einfach am Limit. Der ist am Performing-Limit. Ja, du erlebst einen ganz anderen Stress, wenn du da 6 Stunden stehst und trainierst in einer Lockerheit, dich mit Leuten unterhältst, ein paar Trainingsspiele machst, flapsig bist, als wenn du unter Vollpower, unter diesem mentalen Stress stehst. Ja, es ist ja ab einer gewissen mentalen Tiefe wird es ja nun mal körperlich. Ja? Du siehst, dass die Leute schwitzen, dass sie unter Stress stehen, dass sie manchmal auch gar nicht so genau wissen, welche Treppe gehe ich jetzt runter, weil die so im Tunnel sind und so mit sich selbst zugange sind. Und das ist ein Raubbau mittlerweile dann bei Mervyn. Das merkt man immer mehr, wie man merkt, dass er versucht, die richtige Länge zu erwischen, um seine Darts in dem Triple mit dem ersten zu versenken. Und dann, wenn der drunter bleibt und der Kollege sich das 3-1 holt, dann siehst du, wie bei Merv der Dart immer schwerer wird. Der Weg mit dem ersten Dart immer, er hat dann so die erste Pace von dieser Rakete ist dann erstmal ausgegangen und dann wird es für ihn schwer zu halten und dann ist er eigentlich, sagen wir, leichter schlagbar, weil wenn er im Volllauf ist, haben wir gesehen, 6-0 machst du nicht, wenn du kein Selbstvertrauen hast, wenn du keine Erfahrung hast, wenn du nicht mal so viele, viele Sachen erlebt hast. Das unterstreicht einfach seine Qualität, die er immer noch hat, aber ihm geht schneller die Puste aus, wenn er gleichwertig oder gegen einen Stärkeren kommt. Wenn ihm da im frühen Stadium des Spiels zu viel misslingt, dann wird es für ihn ein körperlicher Kampf, dieses Spiel. Vorher hat er dann keine körperlichen Gebrechen, alles läuft von alleine, aber dann fängt das an, dass die Welt ein bisschen größer wird und auf einmal passt dies nicht, die Länge passt nicht, er fühlt sich ein bisschen groggy und dann läuft dieses Spiel eben nicht in seine Richtung und dann ist er mittlerweile ein großartiger Gesichtsakrobat geworden und bringt diese Spiele dann auch in einem Stil zu Ende, wo man dann am Ende mit ihm grinsen muss und sagen muss, okay, danke, war reines Entertainment mal wieder.
Ja. Jossie de Souza spielt ein ganz starkes erstes Match, wie ich finde.
Ja.
So von seiner Art und Weise, wie er das zu Beginn des Jahres häufig getan hat, aber zuletzt nicht mehr hinbekam. Mit seinem super Power Scoring hat auch eine 104er Average gegen Danny Noppert gespielt. Wir wissen alle, wie gut Danny Noppert aktuell unterwegs ist. Das war am Ende ein 6-2, aber er hat das nicht konservieren können. De Souza geht dann doch einigermaßen glatt am Samstagabend raus gegen Dimitri Vandenberg. Das war dann 3-6. Also de Sousa spielt ja wieder mit Brille. Ne? Er hatte das bei den European Darts Championship, glaube ich, erklärt. Leidet ja an Diabetes, hatte irgendwie einen Krankheitsschub, hat nicht mehr gut gesehen und ist jetzt nach Hause geflogen, hat eine neue Brille bekommen und es scheint ihm auf jeden Fall geholfen zu haben. Das ist, ich meine, du bist ja Brillenträger, du kannst es viel, viel besser nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn ich irgendwie unscharf sehe, ist das wahrscheinlich einfach nicht angenehm, ne?
Also nee, generell verunsichert sich das auch, das siehst du auch immer wieder an der Dave Chisnell, der immer wieder fragt, ist er drin oder nicht, Ryan Searle fragt immer wieder, du erlernst es natürlich genauso, indem du es ja auch hinterfragst, also sind das für dich keine Störmomente, sondern eine ganz normale Nachfragerei, da interpretieren wir von der Seite immer zu viel rein, es ist auch mal eben, für dich gibt es eine Selbstbestätigung, wenn du genervt zur Seite guckst, weil du zum zweiten Mal jetzt am Triple vorbeigeworfen hast, drehst den Kopf wieder hin, hast aber die Bewegung schon fast ausgeführt und er geht ins Triple und dann sagst du, ja, siehst du, hätte ich das mal schon beim ersten Dart gemacht. Also José de Sousa ist mit Brillenträger groß geworden, hat sich selber ein bisschen restauriert und ich hatte gedacht, vielleicht hat er sich sogar schon so eine Augenlaser OP gegönnt und möchte das Thema Brille nicht auf der Bühne weiter erleben, weil natürlich rutscht die auch mal von der Nase und natürlich bist du da mal mit daher schieben, mal guckst du genau zum falschen Moment, rutscht die dir von der Nase und du hast die Scheibbügel, die dunklen Moment davor, den Augen und. Das ist natürlich auch anstrengend, aber für José war es ja kein Problem, mit Brille zu spielen, eher ohne. Und dieses Unscharfe, das hat ihn dann noch mehr gestört. Deswegen war es toll zu sehen, dieser Comeback, dieser Gedanke, der in ihm da war. Aber das Selbstvertrauen war einfach noch nicht da. Das konnte er nicht konservieren, wie du schon gesagt hast. Und Dimitri hatte ja nun auch irgendwie seinen Plan im Kopf. Der hat ja auch fantastisch Tage da performt. Gar nicht von der Hand zu weisen.
Also de Sousa, finde ich auch, ist noch nicht da, wo er schon war, wo er auch wahrscheinlich im letzten Jahr zu dieser Zeit war. Er hat ja den Grand Slam of Darts gewonnen. Mal sehen, was jetzt kommen wird, wenn er als Titelverteidiger an den Start gehen wird. Wirklich aus der Spur ist Gary Anderson. Das zeigen nicht nur die Ergebnisse auf der Pro Tour, das hatten wir schon angesprochen, sondern jetzt auch das Match, das er gespielt hat gegen Nils Sonnefeld. Der ist einfach weit weg von seinem A und man hat irgendwie auch das Gefühl von seinem B-Game. Er wirkt überhaupt nicht entspannt. Ich habe ihn als total verkrampft empfunden, Gary Anderson.
Ja.
Also der hat, glaube ich, kein Selbstvertrauen. Der merkt irgendwie, das läuft nicht so, wie er das normalerweise von sich kennt. Und seine große Stärke, seine Lässigkeit, es wird eng, der Druck ist groß und ich grins mir ein und hau ihn trotzdem in die Triple 20. Diese Momente kann er gar nicht erzeugen. Das kann er gar nicht leben. Also das ist ja eigentlich so die Handschrift des Gary Anderson.
Es ist genau das,
nicht erleben.
Genau das, was auch mit Peter Wright gerade passiert.
Ja.
Es ist genau das, die Dinge, die ihn groß gemacht haben, tun ihn jetzt schwer auf der Seele lasten. Das sind jetzt die Behinderung seiner Darts-Performance liegt nur an ihm selbst. Sein unbedingter Wille, sich immer wieder neue Darts da in die Finger zu drücken, neue Schäfte, neue Flights, Längen, Spitzen, Gewichte, Höhe. Warum? Irgendwann fragt man sich, ich meine, wir fragen uns schon lange warum, aber irgendwann fragt man ihn auch mal aus seinem engeren Kreis, Peter, warum jetzt noch? Du hast es mehrfach, x-fach bewiesen, du giltst als lebende Dartbox, du bist der Typ, der den Dartcaddy erfunden hat, du bist Peter Wright, du hast mehr, was weiß ich, Tanksen im Keller liegen als ein Schweißerbetrieb, also es ist gut jetzt. Du hast doch erfolgreiche Darts, du hast erfolgreiche Sets rausgefunden für dich. Dann nimm dir deinen Weltmeister-Dart und gib dem doch einmal so 1-2 Jahre. Aber wie willst du diese Blockade bei dem aufheben, dass es tatsächlich mit einem Set-Dart funktionieren könnte? Er steht sich absolut im Weg. Und das hat man hier am allerdeutlichsten gesehen. So chancenlos, so gefühlt als Fan, tatsächlich mit einem Messer zu einer Schießerei zu kommen. So, da klappte nichts. Überhaupt nichts. Ja. Und ich hoffe nicht, dass wir das als Dauerschleife sehen jetzt. Hoffe ich nicht.
Er hat gegen Kim Heibrechts das Match gehabt. Das waren 1-6.
Ja.
Er war tatsächlich chancenlos. Heibrechts, auch da müssen wir noch dringend drüber reden, weil der wirklich wieder zu alter Stärke, zu alter Form findet. Das ist echt schön zu sehen.
Ja.
Ja, Peter Wright jetzt auch wieder früh raus. Ich glaube jetzt 7 Turniere am Stück mit nicht dem Ergebnis, was er von sich selbst erwartet. Das ja, wird eng. Bin gespannt, ob Peter Wright sich da auch fangen kann und fangen wird, jetzt bei diesen letzten Turnieren, die er noch hat, um wieder in Shape zu kommen und wieder in Form zu kommen. Das sieht nicht gut aus. Ganz interessant übrigens, Flo Hempel, mit dem ich ja jetzt kommentiert habe, die World Series of Darts Finals, der sagt irgendwie auch, Peter, echt so ein feiner Kerl, der auch gerade so mit Spielern, die dann so auf die Tour kommen oder Spieler aus der zweiten, dritten Reihe, mit denen hat er irgendwie gerne Kontakt. Ich glaube irgendwie, das habe ich dem Flo auch gesagt, ich glaube vielleicht auch so aus Peter Wrights eigener Geschichte heraus, der immer dachte, er ist viel, viel besser als das, was er gezeigt hatte und dann irgendwann viel, viel später erst kam der Erfolg und ich glaube, der verfühlt mit den anderen gut mit und kann sich gut in deren Situation hineinversetzen. Der hat jetzt dem Flo den Tipp gegeben, dass er etwas kürzere Spitzen spielen soll. Und das hat Florian Hempel auch ausprobiert und das sagt, das funktioniert auch gut. Aber wie witzig, oder? Dass dieser Peter Wright, wie besessen der mit seinem Material umgeht, ne? Was ihn das beschäftigt und also da auch den Tipp in Richtung Flo Hempel gegeben hat, mit etwas kürzeren Spitzen zu spielen. Also Peter Wright raus, ich sehe es genauso, schwierige Phase. Mal sehen, wie lange er braucht, um wirklich wieder reinzukommen. Ich glaube vor allem, der muss jetzt mal irgendwann so ein bisschen wieder Selbstvertrauen bekommen. Der braucht jetzt mal 3-4 Siege in Folge, bei dem er auch das Gefühl hat, okay, ich bin da, ich kann mich auf mich verlassen. Das wird alles gut, wenn ich jetzt auch zur WM reise. Aber er hat nicht mehr viel Zeit.
Ja, gegen gute Leute. Er muss gegen gute Leute wieder gewinnen. Und er muss auch auf engem Niveau gewinnen können und auch mal so ein Spiel beenden können. Aber du hast völlig recht. Das ist selbstlos. Das sind Leute, die sich mit der Materie beschäftigen und völlig selbstlos Tipps und Tricks freisgeben, wo andere jahrelang für im Keller sitzen, um sich das anzueignen und dann nicht eine Sekunde drüber reden. Und er ist völlig selbstlos und sagt, hey, teste das mal aus, mach mal einen halben Millimeter kürzer und dann wirst du sehen. So, und dann probierst du das völlig gelassen aus und sagst, hey, fuck, der hat recht, das ist ja cool, danke, Mann. So, und das ist dann, ne, Bier und gut ist und das ist die Community, ne, und guck bei Formel 1, ich weiß nicht, ob das da so klappt mit, ey, schraub das Ding mal einen Millimeter kürzer, dann ist deine Karre da 10 Sekunden schneller oder was, ne. Ich glaube nicht, dass da die Tipps so rübergereicht werden, weißt du. Also von daher, ja, das ist wieder mal so ein Pluspunkt zum Menschen, wieder right.
Und es war ganz witzig, dass Flo auch sagte, so, ich sag, und hast du schon ausprobiert? Sagte er, ja klar, ich meine, wenn der Peter Wright so einen Tipp gibt, da gehst du sofort ans Board, das willst du natürlich direkt wissen, ob das funktioniert, ob der recht hat. Und er hat auch noch recht. Also wie cool. Genau. Kim Heibrechts, der schlägt in Runde 1 den Bully Boy Michael Smith, er schlägt dann im Achtelfinale Peter Wright und spielt auch ein richtig gutes Match im Viertelfinale gegen Dimitri Vandenberg. Mhm. Das war schon eine besondere Viertelfinalsession, weil wir dieses belgische Duell hatten von den beiden, von denen wir wissen, irgendwie Kim Heibrechts kennt Dimitri Vandenberg seit der Geburt. Mhm. Und natürlich Gerben Price gegen Johnny Clayton, mal wieder das walisische Duell, die Wiederauflage des Finals des World Grand Prix. Ja. Und dieses Match lief ganz anders als das Finale beim World Grand Prix. Ne? Gerben Price kommt gut rein. Das hat er oft zuletzt irgendwie nicht hinbekommen. Der hat oft, finde ich, Fehlstarts erlebt sozusagen in einer Partie. Und dann hat er sich schwer getan in den ersten 2-3 Legs. Diesmal kommt er fantastisch rein, geht schnell in Führung, spielt das Ding von vorne. Du denkst, alles ist safe. Er führt 7-2, er führt 8-4 und verliert dann 5 Legs nacheinander. Johnny Clayton holt sich beim 9-8 zum ersten Mal die Führung in dieser Partie und gewinnt am Ende hinten raus im Decider.
Wahnsinn, also, ne?
Hut ab, ja.
Ja, und das erlebst du bei Johnny Clayton in einer Gelassenheit, in einer Siegesgewissheit, auch null an sich zweifelnd bei 3-8. Weil er einfach auch die Leistung seines Kumpels anerkennt und sagt, ja, bis jetzt hat er auch kein Problem gehabt, sich diese Lecks zu holen. Aber wenn ich dann irgendwann mal reinkomme, dann wird das Problem für ihn größer, sich diese Lecks zu holen. Und das hat er dann so gechillt mit 5 Lecks in Serie zu einem Zeitpunkt in diesem Spiel, wo man dann nicht mehr dran glaubt. Ne? Und das war schwer beeindruckend. Da war ich gerade quasi auf dem Freimarkt und stand in der Ecke rum und hab da vor mich hingestaunt auf diesem Telefon und sagt, das gibt's doch gar nicht, das macht doch der Clayton jetzt nicht wirklich, oder? Das gibt's doch nicht, das gibt's doch, macht er. So, und dann habe ich es mir nochmal mit Bild und Body Language und so angeguckt und habe gesagt, der einzige Zweifler da oben hieß nicht Johnny Clayton. Dein Wahnsinn. Der einzige Zweifler, selbst bei 3-8, war Zweifel bei Gerben Price.
Und Zweifel. Weißt du, ich finde, dass der ist jetzt schon in einer in so eine Stufe weiter, Johnny Clayton. Also wenn du ja das erlebst, was er erlebt hat, dann kommst du plötzlich in die Situation, du spielst geil und du gewinnst Turniere. Einfach weil du geil spielst, weil du einen Lauf schiebst. Ja. Jetzt gewinnt er auch die Matches, in denen er gar nicht so gut spielt, aber irgendwie die Gewissheit hat, das kommt und ich rette mich. Also ne, ich check gerade nicht gut, aber ich weiß, meine Doppelquote werde ich am Ende im Griff haben. Und er übersteht auch diese Phasen im Match und bleibt völlig gelassen, weil der einfach Selbstvertrauen hat bis Oberkante, Unterlippe.
Ja.
Ne, er weiß, irgendwann bin ich da und dann wird es für euch alle schwer, mich zu schlagen. Wer mich schlagen will, muss sehr, sehr gut spielen gerade.
Richtig, sehr konstant und, vor allen Dingen.
Ja.
Genau diese Sachen, die du sagst, gerade wenn du eben beim 83er, 88er Anfangs-Everidge da rumeierst, dann führst du trotzdem 2-0. Das muss dein Target dann sein. Ne? Dann gewinne ich sie halt auf der Doppel- oder auf der Checkwege. Aber Johnny Clayton hat ja schon ein, sagen wir mal, wenn er nicht sein A-Game spielt, dann ist sein B-Game schon jenseits der 90. Ja, also, und das ist schon krank. So, und das ist eben eine Qualität, die viele haben, wie Michael van Gerwen auch ein B-Game hat, das jenseits der 90 ist. Also, das ist Heulen auf hohem Niveau. Weil, Michael van Gerwen hat immer noch 97% der Menschheit im Griff vom Dartspielen her. Nur eben die zwei, drei Leute, die ihm da auf der Nase rumtanzen. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Der Kerl hat ein B-Game, wie wir es ja immer wieder bezeichnen, dass 97% der Leute nicht knacken können. Das ist, das ist irre. Ja? Und das finde ich einfach beeindruckend, wie er damit umgeht, dass er merkt, ey, egal was ich hier tue, der Hund ist immer noch einen Tacken besser heute. Ja, dann nehme ich das halt hin wie ein Champion und gebe ihm noch mein Bestes zum Schluss. Aber ich komme da nicht mehr gegen an. Ich habe nicht mehr diese Urgewalt, da jetzt die Lücke zu schließen. Dafür ist Johnny einfach jedes Mal mit dem Letzten da und nimmt das unaufgeregt hin. Zack, wieder ein Leck gewonnen. Zack, wieder ein Leck gewonnen. Einfach nur eben den Finger raus. Zack, keine große Überraschung. Dem Gegner nicht suggeriert mit, ey, ich habe das Leck schon wieder gewonnen, sondern eingepackt, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Du guckst dem beim Zählen zu und das macht dich wahnsinnig, weil der null aufgeregt ist. Das ist für ihn der Gameplan, der geht jetzt auf, das ist jetzt abzählen, so 1, 2, 3, 4, 5, dann habe ich dich und du kannst nichts machen. Und das hat Van Gerwen gezeigt, dass er sagt, ich kann gerade nichts tun, mein Letzter geht nicht rein, seiner geht rein. Ende aus.
Ja, ich meine, er spielt es ja wirklich eigentlich so wie Van Gerwen in seiner Topzeit. Ne? Er spielt eine sehr gute erste Session, führt 4-1 und dann kriegst du ihn nicht mehr.
Ja.
Der spielt bei eigenem Anwurf fast ein 110er Average. Du kriegst ihn einfach nicht mehr. Der steht ja permanent, nach 9 Darts hat der ein 2-Dart-Finish stehen. Steht er bei 84, mal bei 85 und dann checkt der halt mit einer Quote, die unwahrscheinlich ist. Ja. Also du kriegst ihn dann einfach nicht mehr.
Ja.
Und das ist natürlich Wahnsinn. Ja.
Ja.
Bryce hatte übrigens einen richtigen Hals, nachdem er das Ding verloren hatte. Ne? Klar, der führt 8-4. Er sagt auch dann, das ist well played, aber der wollte von der Bühne. Der hatte eine riesen Krawatte und das war auch lustig. Und Van Gerwen verliert dann das Halbfinale. Und ich glaube, 7 Minuten später hat schon Daphne, seine Frau, twittern sie schon raus, wir sind schon auf dem Rückweg. Das ging auch wirklich sofort von der Bühne ins Auto. Ich habe keinen Bock mehr, ich will nach Hause.
Ja, Papiere sind ja schon unterschrieben. Ihr kennt die Kontonummer, wir sehen uns, ich bin raus.
So ungefähr.
Du, es ist klar, diese Frustlevel sind für mich und auch uns nur erahnbar. Ne? Diese Dominanz, die der Kerl ausgestrahlt hat, ist so aufgefressen worden und er findet einfach keine Waffe, sich zu wehren. Jetzt kommt er so peu à peu in die Spur und verliert wieder außergewöhnliche Spiele. Also Abfahrt, Feierabend, ich will nach Hause. Ja. Du bist irgendwann auch einfach an einem Limit.
Ne? Weißt du, was auch eine Stärke von Clayton ist? Das habe ich gerade heute gedacht im Halbfinale gegen Van Gerwen. Mhm. Dass du dich auch als Fan an dem überhaupt nicht reiben kannst. Also der hat niemals, der schafft niemals den Moment, wo du dich als Fan, als Van Gerwen-Fan in dem Fall, als Niederländer, dich auf den stürzt, weil du denkst, okay, jetzt geben wir dem mal Saures.
Ja.
Dem gibst du nicht Saures, weil es gar nichts gibt, über was du dich ärgern kannst. Also außer, dass er gut Dart spielt.
Ganz genau, ich sag ja, er nimmt die Lecks hin, indem er nur kurz mit dem Finger zeigt und sagt, zack, wieder drin.
Ja.
Er macht keinen riesen Aufhebens, er nimmt nur kurz den Arm raus, räumt sie ab, stellt sich an, fertig. Du hast völlig recht. Du findest keinen Punkt, ihn zu hassen.
Nee, genau. Das ist so unaufgeregt auch. Ja. Das ist der spielt es einfach gut und du denkst, scheiße, 4-6, schon wieder ein Leck weg. So, ne?
Ja, genau.
Also, ja, und macht das und hat es dann auch im Finale gegen Dimitri Vandenberg einfach sehr, sehr souverän gespielt und war da auch besser und hat es völlig verdient gewonnen, auch wenn das ja über einen langen Zeitraum irgendwie sehr ausgeglichen war, sich keiner absetzen konnte. Irgendwann ist dieser kleine Moment da und dann checkt er plötzlich 124, 121, beides übers Bullseye und weg war er. Ganz witzig hatte Christopher Kempf, das ist ja dieser ehemalige Statistiker der PDC, der inzwischen da bei dieser Darts-Orakel-Geschichte mit dabei ist, der hatte gepostet, dass der Johnny Clayton im Match gegen Gerben Price jetzt häufiger übers Bullseye gecheckt hat, als in den ersten 30 Partien, TV-Partien seiner Karriere. Das zeigt auch mal, was aus dem Kerl geworden ist.
Ja, dann willst du sagen, was es da so gibt für Kriterien, so Statistiken anzufordern. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, in diese Richtung zu denken. Aber es ist schon witzig, ne? Du guckst dir das an, tatsächlich. Bull, Bull, Bull andauernd. Oh, da könnte man drüber nachdenken. Wie oft macht er das eigentlich? Und schon hast du da so eine Statistik. Wahnsinn, was ist, ob ihn das selber irgendwie juckt. Er sagt wahrscheinlich, gut, ich bin gerade gut auf Bull, das ist ganz geil, aber.
Ja, aber so ein Bullseye-Checkout ist ja auch was eine Stärke demonstriert, ja, ne? Also wenn du da aufs Bullseye gehst, das ist schon ein besonderer Moment, ne? Ja. Du, Fallon Sherrock, vielleicht nochmal Schritt zurück, Achtelfinale, spielte ja dann gegen Christoph Ratajski und verliert es glatt mit 1-6. Ist, glaube ich, ein Match, das ganz anders laufen kann, wenn sie diesen einen Dart beim 114er Checkout im allerersten Leck, wenn sie da oben Tops trifft. Sie trifft es halt nicht und das Ding ist durch. Also ja,
genau das ist
dafür es. Dafür ist diese Distanz Best of 11 Legs. Da siehst du erstmal, wie kurz diese Distanz ist. Es gibt dann irgendwie, hast du keine Chance mehr, das Match nochmal zu drehen.
Ja, du hast aber auch mit Christoph Ratajski einen absoluten Gegner, der sich auskennt in dieser Frauen-Dart-Szene auf gutem und hohem Niveau. Er hat sie von der Sekunde 1 ernst genommen, er hat sich den Schweiß abgewischt und hat gesagt, alles klar, das Ding habe ich umbiegen können, dieses 114er habe ich überlebt und jetzt muss ich einfach Gas geben und das hat er gemacht. Schonungslos und kompromisslos, keine Zipperlein, keine Gnade zeigen, weil sonst ist die Frau einfach zu stark. Auch in diesem Spiel war sie beeindruckend stark, aber Christoph Ratajski war bis ins Halbfinale so eine Art Mini-Favorit. Irgendwann platzt bei dem auch der Knoten. Wir haben den Johnny Clayton-Effekt, klar. Ich habe heute noch ein Radio-Interview gegeben bei den Kollegen von Bayern München Radio oder bei euch und da hat er auch ganz klar gesagt, das war noch vor Halbfinale, Clayton gewinnt das für mich heute. Der ist für mich klar der Favorit. Der hat einfach so einen Lauf und so eine Gewissheit und er weiß, wie geil sich das anfühlt, Trophäen zu stemmen und so einen fetten Scheck dann 5 Tage später in der Post zu haben. Der hat einfach Bock drauf, der hat einen Lauf, das funktioniert. Und es ist genau so gewesen, weil Christoph Ratajski war für mich so der Typ, wo ich noch so ein bisschen drauf warte, so diesen Justin D'Souza-Effekt bei ihm zu sehen, da nochmal durchzubeißen. Er hat ja schon den einen, aber natürlich muss diese Bestätigung noch kommen und immer brandgefährlich, der Kerl. Also von daher war für mich auch mit am beeindruckendsten, wenn ich das noch eben reinwerfen darf, Kim Heibrechts, wie der sich präsentiert hat. Das war großes, großes Darts wieder von Kim und toll präsentiert, die Chancen nicht wahrnimmt, Demi aufzuhalten. Das war ja bei 8-8 Chance für ihn. Er kriegt den Konter zum 9, dann hat er wieder eine Chance zum 9-9 machen, kriegt das auch nicht hin und akzeptiert dann die Niederlage. Und gefühlt war das zweimal zu sehen, Wales und einmal in Belgien. So entweder Déjà-vu oder ist das jetzt schon die Wachablösung? Das wäre für Wales aber verdammt fix. Aber ist das jetzt so, dass Kim sagt, okay, dann lebt dein Lauf, du bist einfach der Stärkere, gerade im Endspurt, kein Problem. Aber ich glaube niemals, dass Gervin Price Bock dazu hätte, zu Johnny Clayton zu sagen, okay, du bist gerade stärker. Sondern, du hast es erwähnt, ja, der gibt die Hand und sagt so, ich gehe jetzt hier bitte von der Bühne, sonst reiße ich sie ab.
Ja, ja, klar. Kim Heibrechts hat ja zusammen mit Demi ein ganz interessantes Interview im Vorfeld des Matches gegeben. So auf der einen Seite, ich finde ja immer, Dimitri ist ja fast unterwürfig, wenn er da neben Kim Heibrechts steht. Ne? Wo du immer denkst, ey, jetzt bist du aber gerade übrigens der Big Player und Kim ist die 33 der Welt. Und er sagte so, er habe so großen Respekt vor ihm, weil er jetzt, da er in den Top 5 steht, weiß, was Kim geschafft hat über viele Jahre hinweg und dass er einfach ein verdammt guter Spieler ist, dass er da so lange in den Top 10 stand und diese Erfolge alle hatte. Und dann sagte Kim aber auch danach, ja, und diese Erfolge sind noch ganz schnell weg, das habe ich damals nicht so realisiert. Du glaubst, das geht immer so weiter, aber das geht nicht immer so weiter. Plötzlich ist der Erfolg nicht mehr da und du rauschst in dieser Rangliste einfach runter. Und der hat sich jetzt, glaube ich, wirklich gefangen. Denn das war ja auch schon die Pro-Tour mit einem Halbfinale, einem Viertelfinale. Und jetzt bestätigt er es auch im TV-Event, indem er Smith schlägt, indem er Wright schlägt und indem er ein sehr gutes Match gegen Vandenberg spielt. Ich meine, der kommt ja erstmal toll zurück, ne? Vandenberg spielt's ja super. Der steht irgendwie bei 122 Punkten im Schnitt nach 4 Legs und hat die Chance zum 5-0. Das kann er nicht machen. Kim checkt 116 Punkte. Auch das ist so ein wichtiger Moment zum Break, zum Einziehen. Das ist so dann sein Einstieg in das Match und der ist eigentlich dann nochmal dran, aber kann's halt hinten raus nicht zu Ende bringen. Aber ich glaube, du, der Heibrechts, das sieht wirklich aus, das ist ja wie so ein Déjà-vu, als wenn die letzten 3 Jahre nichts gewesen wäre. Und das war sein erstes TV-Viertelfinale seit 2017.
Na, guck mal, wie lange der schon...
Das ist 4 Jahre her. 4 Jahre. Der schon kämpft, was für eine Durststrecke. Und das ist auf der Tour ein unglaublich langer Zeitraum und eine unheimlich lange Zeitspanne. Also da hast du so viele Scheißerlebnisse gehabt und so viele Niederlagen erlebt. Genau. In 4 Jahren, das ist ja, also Wahnsinn. Aber der ist, glaube ich, echt zurück.
Passt bei ihm aber auch ganz gut mit den Leuten, um die er sich jetzt gerade so umgibt, da, was man da so liest und hört, da sind die Jungs auch einfach entspannt miteinander, spielt auch mal so abseits der großen Bühne, spielt mal ein EDA-Turnier zusammen, machen mal ein bisschen einen auf, lass uns einfach ein bisschen miteinander Zeit haben und so weiter und das entspannt auf eine ganz andere Art und Weise. Ne? Das ist ja nicht nur dieses Leistungsprotokoll, sondern dann machst du das just for fun. Du bringst zwar eine Wahnsinnsleistung, aber die steht auf keinem Blatt Papier oder wird diskutiert, sondern das war einfach, fuck, ich war ein Stück besser als du, ne? So, diese Geschichten und die lockern dich auch wieder auf und Kim ist in meinen Augen ist wirklich auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg wieder ein interessanter Störfaktor zu werden, der ersten 16, die sich da oben dann zur WM bereit machen. Da Kim, glaube ich, auch für die WM doch große Chancen rechne ich ihm aus, durch diesen Set-Modus da wirklich erfolgreich zu sein.
Ja. Also jetzt, ich glaube, er wird jetzt nicht Weltmeister werden, aber der hat eine Chance, Viertelfinale
zu spielen, genau,
sowas. Ne? Viertelfinale, vielleicht sogar.
Den einen oder anderen sich da zu schnappen.
Es ist irgendwie echt schön, ihn jetzt auch zu sehen, weil er eine gute Energie so auf der Bühne hat. Ne? Wenn der so ein bisschen in seinen Lauf kommt, Kim Heibrechts, dann kriegt er eine coole Dynamik. Dann hat er halt wie so ein Hurricane. Dann fegt er echt über die Bühne, ne? Und hat so eine gute Power und eine gute Körpersprache, die sehr positiv ist. Aber eins ist noch witzig, das schrieb jetzt einer während der Übertragung, als Kim Heibrechts, ich glaube, gegen Peter Wright spielte, sagte der, ist euch das mal aufgefallen? Kim Heibrechts sieht aus wie so der Bösewicht in einem Comic. Und das stimmt vom Gesicht her.
Ja, da kannst du mal sehen, wie die Leute über Situationen und über die Menschen und über die Nicknames eine wirklich nachdenken, irgendwelche Ähnlichkeiten zu suchen oder irgendwie. Nein, es ist eine pure Freude, Kim beim Dartspielen wieder erfolgreich zu sehen, weil das war schon eine Erscheinung. Ich meine, was der Kerl schon performt hat, das war schon wirklich sehenswert und mitreißend und umwerfend und dann auch dieses Ecken und Kanten zeigen und nicht zu allem Ja und Amen sagen und sich dran reiben und auch gegen Taylor gerade zu stehen, zu sagen, ist mir doch egal, ob dir das gefällt oder nicht, wenn ich jubel und so. Das Eier zeigen, das fand ich immer das Coole bei ihm so. Aber ja, er hat so ein bisschen was vom Blofeld, ja. Da muss man wieder den Anschluss an 007 zu kriegen, ihr kleinen Ganoven da draußen.
Also Johnny Clayton, wie gesagt, mit seinem Sieg am Ende mit dem 11-6 im Finale gegen Dimitri Vandenberg, aber das klingt viel, viel deutlicher, als es eigentlich vom Verlauf her war. Beide spielen sie auch da, ein Average von über 100. Den spielt Clayton irgendwie jetzt auch konstant, auch über diese lange Distanz, Best of 19 oder Best of 21 Legs. Das es läuft einfach wirklich gerade wie geschmiert und er hat eine wahnsinnig hohe Konstanz in seinem Spiel. Das ist seine ganz große Stärke. Er braucht gar nicht die 480er. Er hat immer wieder 2 Triple und dadurch übt er einen wahnsinnig hohen Druck aus und spielt einfach.
Und jeder von den Jungs, jeder von den Jungs weiß das, weil jeder von den Jungs hatte diesen Lauf auch schon. Mindestens ein Jahr, wenn nicht 2. Ja, manche 5, 6, 7, manche 30, manche 1, 2 Jahre, wo sie wirklich immer das glücklichere Ende schnappen. Und dann gibt es aber auch eben die Jahre, die dann meistens doppelt so lang sind. Reden wir erstmal von Kim, wo du 4 Jahre immer in den sauren Apfel beißt und jetzt so langsam wieder auf die richtige Seite wechselst und auch mal ein schmutziges Spiel gewinnst oder einen total Überraschungssieg wie 6-1 im Spaziergang gegen Peter Wright hinlegst, weil Peter Wright nicht da ist, sozusagen. Ja, es gibt ja auch die ein oder andere Möglichkeit, die großartig genutzt wird, um da wieder Kraft zu tanken und zu sich selbst zu finden. Und Kim hat mir damals unwahrscheinlich imponiert, als er in seiner Sturm- und Rangphase selbst den Neuner produzieren konnte gegen den damals stärksten Spieler der Welt mit Michael van Gerwen. Da ich dachte, wow, und der haut da nochmal einen oben drauf. Aber das konnte, wenn er das hätte 6 Jahre lang festhalten können, dann wäre ich noch mehr imponiert gewesen. Aber das war schon stark, da überhaupt einen Konter gegen diese Maschine setzen zu können. Das war stark, das war ein geiler Moment, das war toll. Aber der war leider nicht so lange ziehbar, wie er das selber gerne gehabt hätte. Und dann hast du ja gesagt, hat er schon gesagt, Mensch, und dann denkst du, der Erfolg bleibt. Und auf einmal merkst du, da ist ganz schön Arbeit drin, damit dieser Erfolg bleibt.
Das ist immer diese Demut, ne? Mhm. Von der zum Beispiel ja auch ein Phil Taylor oft gesprochen hat. Du musst die Demut dir aufrecht erhalten, weil es holt dich ganz schnell ein. Es holt dich ganz schnell ein und der Erfolg ist plötzlich weg. Und du hast es noch gar nicht so ganz realisiert. Es wird jetzt in dieser Woche, und wir haben ja jetzt den 2. November, übrigens der Oktober ist auch schon wieder vorbeischaut.
Ja, es ist der Hammer, ne? So. Es ist der Hammer, ehrlich mal, Wahnsinn. Ehrlich, unglaublich, wie die Zeit rennt, unglaublich.
Und jetzt war das Wetter so wunderbar, ich glaube in ganz Deutschland so wunderbar, und es soll es ja ab morgen auch mal richtig schiffen, hier im Süden ist Dauerregen vorhergesagt. Ich wollte nur sagen, jetzt wird ab Dienstag, also ab dem 2. November, das letzte Pro-Tour-Event, der letzte Pro-Tour-Turnierblock gespielt. 3 Turniere stehen noch an. Dann gibt's am Freitag noch das Qualifikationsturnier für den Grand Slam of Darts. Da hoffen natürlich auch die Deutschen, die sind alle mit dabei und hoffen dann auch vielleicht einen Platz zu bekommen. Dann gibt's den Grand Slam of Darts ab dem 13. November und dann gibt's die Players Championship Finals halt noch. Und dann sind wir alle bereit für die Weltmeisterschaft. Aber jetzt fällt einfach in den nächsten Tagen, und darum sage ich das, die Entscheidung auch in Richtung, wer qualifiziert sich für die WM. Und haben wir tatsächlich 3, haben wir vielleicht sogar 4 Deutsche am Start. Sollte Max Hopp noch 3.000 Pfund aufholen, ist eine Menge Holz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue es ihm jetzt gerade irgendwie auch so aus der Entfernung nicht zu. Dafür stimmen die Ergebnisse nicht. Aber wer weiß, du musst einmal einen kleinen Lauf schieben und ein paar Matches gewinnen. Und
Tagesform.
Schon bist du mit dabei, ja.
Ja,
Bradley Brooks hat übrigens die Development Tour gewonnen.
Ja.
Das ist ja der World Youth Champion aus dem letzten Jahr. Der hat sich damals seine Tourcard aufrechterhalten. Der ist jetzt bei der WM wieder mit dabei. Und toller Erfolg für ihn. Ja, das war unheimlich umkämpft. Das ist im allerletzten Spiel dieser Development Tour ist da erst die Entscheidung gefallen. War sehr umkämpft. Also geht ja dann für den Bereich UK.
Ja.
Das ist schon echt ein hohes Niveau da, was die Youngsters spielen. Auch interessant, das so ein bisschen zu verfolgen.
Ja, ja, natürlich. Also die Development Tour ist das Ausbildungslager, ne? Und das ist schön, da mal jemanden zu sehen, der auch da schon anfängt, Dinge zu bestätigen. Also ist schon krass. Wir hatten das damals auch mit David Nachreiner im EDAT-Bereich. Der ist ja 3-mal Europameister geworden hintereinander weg, weil ihn da auch keiner cashen konnte. Und das ist immer schwieriger macht für so alte Fürze wie mich da zu bestehen, weil dir ein 13-Jähriger entspannt eben 3-13 eine Figur drückt und sagt, Mensch, tolle gespielt. Nicht mal einmal verrechnet, freue mich für dich. Dreht sich um und geht, ja. Und dann denkst du dir auch, okay, Dankeschön. Das Spiel wird immer schneller, rasanter, furchtloser. Wir werden immer mehr Averages um die 100 sehen und immer jünger werden sie sein und mit immer mehr Leichtigkeit werden sie das spielen. Also was in 10 Jahren da als für Leute, für Charaktere und für Spiele hervorbringt. Ich bin so gespannt, das ist so unglaublich, das ist wie rasant sich dieser Sport entwickelt hat, nach dem Aufknacken dieser alten Form, das Spiel zu spielen, sondern einfach das Board zu rocken und zu nehmen und kaputt zu hauen, bis ich dieses 6-5 erreicht habe. Ist einfach so irre interessant, was wir für verrückte Scheckwege, für mutige Aktionen, für waghalsige Aktionen und für tolle Aktionen schon gesehen haben. Ist einfach großartig. Und das 10 Jahre vorgeschraubt. Oh Mann. Das kann nur großartig werden.
Ja, glaube ich auch. Also da sind wir auch, das ist ja auch das, was viele Profis sagen, wir sind noch längst nicht an so einem Leistungslimit angekommen. Ja. Da wird sich noch einiges tun. Wir sehen es ja, finde ich, jetzt wirklich in den letzten anderthalb Jahren, vor allem jetzt in Richtung Doppelquote. Da hat sich was getan, was wir vorher nie so gesehen haben. Dieses plus 50, plus 60%, siehst du immer wieder. Ist echt inzwischen fast schon Standard. Also was früher die 40% war, ist inzwischen die 50% Marke so ungefähr.
Ja, genau.
Das musst du halt reinmachen.
Genau, es wird alles angehoben. Ne? Es wird alles angehoben. Ja. Und wir haben gesagt, wenn du dich mit guten Leuten umgibst, dann wird dein Level automatisch angehoben, weil du ja mithalten willst, einfach aus eigenem Ehrgeiz, ohne dass du dir selber Druck machst. Wenn du aber nur die Jungs oben on stage hast, dann ist dieser Druck ein anderer. Wenn du mit den Jungs aber trainierst und auf Exhibitions gehst und über die ganze Sache mal nachdenkst, dann ist ja halt eben halt einfach die Devise, du wirfst ja 501 sowieso immer auf 20. Die trainierst du doch sowieso am laufenden Band. Also nimm dir doch Zeit für die Doppel- und die Checkout-Wege. Nimm dir doch Zeit da, die Prozentquote über 50, 60 zu bringen. Weil was bringt dir die Kekse? Doppel bringt dir die Kekse.
Na klar.
Triple nicht. Also die wirfst du die wirfst du immer irgendwann. Und das siehst du an Johnny Clayton. Der hat irgendwann angefangen, nur noch 140er zu werfen, wie ein Berserker. Und wenn der dann noch Bock hat auf Zielen, einen Tag hat, wo alles funktioniert, dann wirft der 180er wie ein Verrückter. Und das hat er ja jetzt im Finale noch ausgepackt. Oder im Halbfinale, glaube ich, ausgepackt. Auch eine Wahnsinnsquote.
Finale, glaube ich, war es, ja.
Also, fantastisch. Das Hauptaugenmerk wird auf das Problem, auf die größte Fehlerquote, auf die Doppelquote gelegt und da finden die größten Verbesserungen statt. Weil, wie gesagt, du kannst ja immer wieder den Vorsprung raushämmern. Wenn du 6 Darts brauchst, um ein Leck zu gewinnen, dann ist das deine Achillesferse. Dann kann das dich irgendwann nun mal einfach den Kopf kosten in so einem Turnier. Ne? Ja. 6 Darts bekommst du nicht immer.
Ein Gedanken noch, darüber müssen wir auch noch ganz kurz sprechen und dann will ich auch ab ins Bett, ist jetzt 10:50. Die Fans von Amsterdam,
ja.
Was haben die Knallgas gegeben? Was haben die Gas gegeben, mein lieber Scholli? Du hast ihn echt angemerkt, es war für die so wunderbar, endlich wieder Live-Darts zu erleben.
Genau.
Das war ja wirklich, das hatte Eddie Pelli-Qualität, wenn du mich fragst.
Ja, und du vom Fairness-Charakter her alles super.
War alles gut,
fand ich auch, war alles gut.
Super. Die haben einfach wild gefeiert. Okay, heute Abend, jetzt Sonntagabend hinten raus, du hast gemerkt, die waren halt auch durch und dann flog auch der ein oder andere Becher durch die Gegend und auch einmal Richtung Bühne, ist natürlich nicht so toll, aber die haben es gefeiert, als würden sie nie mehr Darts live erleben dürfen, als wäre es das letzte Mal gewesen.
Ja, gierig.
Ich war ja in diesem Jahr in Amsterdam, ich glaube, das war im Juli, für ein paar Tage und habe übrigens, weil ich auch so gedacht habe, ich habe so das Gefühl, in Deutschland werden diese Feste auch wegen Corona und weil wir irgendwie alle vorsichtiger sind, nicht so exzessiv abgerockt, wie das in Amsterdam der Fall war. Und ich habe das schon damals im Juli so empfunden, dass die Niederländer mit weniger Angst das Thema angehen. Die sind alle vorsichtig, die halten Abstand, die haben ihre Regeln, wie wir das auch haben, aber die haben irgendwie nicht so eine Angst davor. Und das hat mir total gut gefallen.
Mhm.
Ist ja etwas, was ich auch, muss ich echt sagen, so in Richtung Politik kritisiere. Mit dem Faktor Angst wird ganz schön gearbeitet. Damit werden die Menschen versucht zu lenken. Und das ist ja nicht zum ersten Mal in der Politik so. Das ist ja immer wieder so passiert.
Also, normales Werkzeug,
man merkt, ne? Man merkt den Niederländern an, dass die eine andere Umgangsform haben und die sehen ganz schön fröhlich aus. Das war echt schön zu sehen.
Ja,
es
war
Spaß an der Backen.
Für mich war das ein absolutes, ich bin gierig aufs Leben. Ich will auch wieder was erleben. Ich will auch wieder mit anderen was erleben. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf alleine sein, auf 1,5 Meter auseinander sein. Ich will den tollen Moment auch mal jemanden umarmen dürfen. Wir waren alle höchst sensibilisiert, was uns alles verloren gegangen ist. Und da hast du gesehen, wie viel Spaß so ein bisschen Leben auch machen kann und wie viel Spaß man auch selber wieder haben kann. Und das ist ein leuchtendes Beispiel gewesen. Die ganzen Tage durchgehend eine reinweg positive, sportliche, anspornende Stimmung. Also Hut ab vor dem Publikum in Amsterdam.
Ja, liebe Kinder, ich würde sagen, dann dürfen wir jetzt bald auch ins Bettchen gehen.
Jawohl.
Oder? Ja, was steht denn bei dir an die Woche? Viel Reha weiterhin?
Hast du noch was wir sind im Endspurt. Ich habe jetzt eine Fallkonferenz am Dienstag, da wird dann das weitere Vorgehen entschieden, ab wann dann wieder gesund und möglicherweise Arbeit und so weiter. Und da sehe ich halt noch viel Diskussionsbedarf, weil, wie gesagt, da steckt noch so ein bisschen der Wurm im Holz drin. Da bin ich noch nicht so begeistert, wie ich es mal war, weil der Stillstand halt eingetreten ist und ich da wieder neue Wege finden muss, mich selbst zu schinden, um da wieder das nächste Ziel zu erreichen. Und ich hatte eigentlich jetzt so nach 14 Monaten gedacht, jetzt habe ich auch genug mich selbst geschunden, jetzt dürften mal ein paar Ziele erreicht sein. Aber naja, wir sind halt Menschen, wir sind ungeduldig und ich werde nun auch langsam ungeduldig und langsam auch ein bisschen Fühlenstand über die ganze Situation und musste mich da dann erstmal wieder neu darauf einstellen, dass es dann doch wohl länger dauert, da zu sein, wo ich sein will, aber trotzdem freue ich mich diebisch auf Januar und werde meine Tourkarte-Pläne nicht auf Eis legen, nur weil es da mal zwickt und zwackt. Aber auf die Dauer gesehen, auf die restlichen Lebensjahre muss das jetzt einfach korrekt gemacht werden und korrekt zu Ende gebracht werden. Aber das ist halt wie eine gute Diät. Sündige einmal, da ist nicht das ganze Projekt gleich im Arsch. Das ist halt mal so ein Ding. Also werde ich mir auch einmal die Tourcard gönnen und das ist ja nicht gleich das Projekt Genesung mit Dauerschmerz und chronischen Schmerz und so ein Blödsinn da, dass es nicht auf dem Spiel steht. Also werde ich mir das einfach nicht nehmen lassen, weil auch ich habe Bock auf Leben und will nochmal wieder was erleben. Und naja, möglicherweise ist der Ofen ja noch nicht ganz aus. Und wenn er dann aus ist, dann ist auch okay, dann werde auch ich das endlich irgendwann kapieren, dass man dann in die Organisationsseite vielleicht wechselt. Aber so werde ich einfach weiter meinen Plan verfolgen. Ja, dann sind also ein paar Gespräche am Start. Und ja, dann geht's eben fröhlich weiter. Ne? Wir haben ja Ende diesen Monats die DDSV-Meisterschaft da in Kalkar, wo wir als Shorty Merch Shop dann auftreten dürfen. Und danach, eine Woche später, sind wir in Bremerhaven mit einem großen EDA-Turnier. Und dann ist auch schon Weihnachten irgendwie, also quasi die WM vor der Tür. Zwischendurch vielleicht noch das ein oder andere Projekt am Mikrofon, wir werden sehen. Naja, und unser kleines Projekt fordert ja auch Pflege, ne? Also spätestens nächsten Sonntag wieder da.
Das würde ich sagen, weil, wie gesagt, die Woche über einiges los ist, diese drei Pro-Tour-Turniere und das Qualifikationsturnier. Und dann geht's ja auch schon bald in Richtung Grand Slam of Darts. Es ist alles, der Kalender ist pickepacke voll. Absolut. Die Spieler sind jetzt echt aktiv und viel unterwegs. Auch Flo Hempel jetzt heute Abend in München hier ins Hotel gegangen, wird morgen von München aus nach Manchester fliegen und dann geht's nach Barnsley. Ist verabredet mit Gaga, mit Martin Schindler, Taxi teilen und wie es halt so ist. Ja, ganz genau. Ja. Das ist das macht einen guten Eindruck. Ich habe so das Gefühl, die helfen sich gegenseitig, sagte Flo auch, wenn einer noch im Turnier ist, geht kein anderer vorher nach Hause, da bleibt man da, da unterstützt man. Genauso, glaube ich, werden die sich mehr und mehr auf der Tour etablieren. Gaga hat es ja sowieso schon geschafft und Martin, glaube ich, jetzt auch, weil er zurück ist und man ihn ja auch schon seit mehreren Jahren kennt. Also das ist echt eine gute Entwicklung und dann schauen wir mal, was da noch so gehen wird.
Ganz genau.
Shorty, dann dir eine gute Nacht.
Ebenfalls.
Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Lasst euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern und sagt allen Bescheid, dass es Game On gibt, den The Zone Darts Podcast. In diesem Sinne. Ciao.
Ciao, ciao.
Game On!
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.